Es ist mir eine grosse Freude und eine Ehre, ging um mich in meiner Heimat dürfen, das Wort Gottes zu verkündigen. Danke für die Einladung, respektive wir haben hier einen sogenannten Kanzeltausch gemacht. Meine Frau und ich, wir witzeln ging über diesen Ausdruck. Ihr seht, die Kanzel ist hier geblieben. Das ist gut, weil ich hätte keine können bringen von tun. Wir haben im Moment gar keine durch die Umstellungen. Und so durch die technischen Veränderungen haben wir im Moment gerade keine, wir nehmen mal etwas anderes. Ihr seid in einer ganz kostbaren, irgendwie ganz praktischen Predigtserie. Ganz praktisch eben mit Psalmen beten. Mit den Psalmen beten. Luther hat einmal gesagt oder geschrieben, wer den Psalter betet, der wird den anderen andächtigen Gebetlein bald Urlaub geben und sagen, ach, es ist darin längst nicht so viel Saft, Kraft, Inbrunst und Feuer, wie ich sie im Psalter finde. Es schmeckt mir zu kalt und zu hart. Fast ein bisschen beleidigend, gell? Wenn wir ja unser Friedgebet formulieren und so. Aber er hat einfach hier die Stärke vom Psalm, das ist ja das Gebetsbuch, betonen. Ich habe den Psalm 46 quasi mitgebracht und da drin besonders der Vers 11. Wir wollen jetzt zusammen lesen, den Psalm. Ab Vers 2 ist dann auch der Text. Er fängt so an: Ein Lied der Korachiter vorzusingen nach der Weise junge Frauen. Jetzt Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ich finde das schon mal gut zu merken. Da geht jemand von einem ganz realen Leben aus, wo Höchst und Tiefst können dazu gehören. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Selah, ist mir nicht ganz sicher, ist das ein Refrain gewesen oder ein musikalisches Zeichen, irgendwie ein liturgisches Zeichen. Vers 5. Dennoch soll die Stadt Gottes, Jerusalem, fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah, kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Ja, der erste Punkt von meinen beiden Punkten so überschrieben, wer still werden kann, erkennt Wesentliches. Kennst du Stille in deinem Leben? Hast du es gern still oder gar nicht? Wenn wird es bei dir still, wenn was ist rundum? Vielleicht ist, ich bin von Art her ein stiller Bürger. Oder Bürgerin. Das muss aber noch nicht heissen, was da so alles abläuft, wie hektisch Aktivität, Gedanken. Ich glaube, beim Schlafen sind wir meistens still, oder? Gut, es kann auch da Zucker geben und das und das geben. Wenn wir sehr müde sind, sind wir still. An einem Grab sind wir still. Vielleicht in einem Kirchengebäude. Vor dem Start, bei einem Flug. Ich fliege nicht so viel, aber ich habe das nicht so gern, wenn ich mir halt vorstelle, jetzt bin ich da irgendwie so und so. Einfach hängt mir einfach in der Luft. Dann bete ich halt bei Herr, gell, du hast auch da das letzte Wort. Aber wir möchten ja nicht nur mehr in der Nöte bei Gott anklopfen, bei seinem Wort, gell, sonst magert unser Glauben ab. Wenn er nur von Stossgebet und Losungsversen lebt, werden wir dünn. Manchmal wird man erst still und fassungslos, wenn wir richtig erschüttert werden. Wenn wir bestürzt sind. Wenn wir vielleicht bodenlos enttäuscht sind. Wenn wir plötzlich sprachlos werden. Kürzlich ist es mir so gegangen, in einem Telefongespräch, dort ist ein Satz gefallen, der hat mich fassungslos und sprachlos gemacht. Und ich wollte auch nicht gerade aufhängen, aber es war schwierig, der Schluss. Manchmal braucht es wirklich ganz viel, bis wir still werden, bis wir einhalten, bis wir zum Stillstand kommen, auch zur Besinnung kommen. Zwei Klassiker, so, wo das manchmal furchtbar lang gehen kann, wenn wir zu viel arbeiten. Wenn wir nicht Nein sagen können, wir sind gefragt, hier und da, und das ist ja auch schön. Und es fehlt da mit einer Arbeit hin, vielleicht aus dem Büro. Es fehlt da mit Samstagsarbeit, vielleicht sogar Sonntagsarbeit. Ja, sie haben ja gefragt, das ist jetzt gerade nötig. Und man spürt vielleicht sogar körperliche Symptome, dass es einfach zu viel ist. Zu eng, zu dicht. Und obwohl man müder und müder wird, kann man nicht mehr schlafen. Und die Frau spricht es an. Oder der Hausarzt schon lange. Und vielleicht merken sie es sogar in Kleingruppen. Und sprechen es an. Du, mir dachte, du bist ging ein bisschen so zitterig oder ein bisschen stressig. Wirkst du so? Aber das Rad dreht weiter und weiter und weiter. Und manchmal klebt es irgendwann. Und dann haben wir keine Chance mehr, als innen zu halten und die Sache anzugucken, still zu werden. Oder ein zweiter Klassiker, Eheschwierigkeiten vielleicht. Wie auch ging gartet, wie es auch ging anfängt. Aber es können auch Hinweise, sucht doch Hilfe. Nein, wir haben es gegen uns selber geschafft. Scham und Stolz wechseln sich ab, gegen aussen. Sieht es ging noch prima aus. Man lenkt sich ab, weil man darunter leidet. Mit Arbeit. Ja, das ist eine gute Ablenkung. Oder vielleicht ein grosses Engagement im Verein. Ich habe mal in der FC-Zeit einen Betreuer gehabt. Der war praktisch jeden Tag auf dem Schulplatz. Und irgendwann habe ich gemerkt, warum. Was in der Familie, in der Ehe geht. Oder eben nicht geht. Man kann auch sich durch Gemeindearbeit ablenken von Eheschwierigkeiten. Dass man nicht hergucken muss und still werden muss. Manchmal braucht es auch da wirklich viel, bis man still und ehrlich wird. Und ich bin gemeint, ich war mit meiner Frau auch schon in der Seelsorge, in der Eheseelsorge. Das sind nicht so die Prachtsmomente, aber es ist eine Chance. Und wir wollen es doch schön haben. Wir sind doch einander geschenkt worden. Gott hat gute Gedanken über die Ehe. Wer kann still werden, erkennt Wesentliches. Es ist auch interessant, dass heute Stille und Entschleunigung geradezu vermarktet wird. Manager gehen für eine Woche oder länger in ein Kloster. Ich habe gelesen in Nordrhein-Westfalen, dem hinteren Bundesland, dort haben sie 200'000 logiernächtige Klöster. Jährlich, das sind nicht als Mönche, die dort übernachten. Berufsaussteiger, Akademiker gehen am Sommer auf die Alp, Gusteni, Sümmern. Hotels, stille Orte ohne Internetverbindung sind gefragt. Wer von euch gerne fotografiert, kennt das. Dort wirst du auch still, das ist etwas ganz Gutes. Du hast den Ausschnitt vor dir, du schaust es genau an, du fokussierst dich auf etwas und du siehst mehr. Wer kann still werden, sieht mehr, sieht Wesentliches. Seid still und erkennt, was da läuft. Nur ein Beispiel vor Kostbarkeit, vor Stille. Manchmal sind unsere Kinder zu uns gekommen und gesagt, es ist so langweilig, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Und dann haben wir gesagt, das macht gar nichts. Jetzt kannst du dir mal überlegen, was du gerne machst. Und meistens war es keine Ausrede, weil ich ein bisschen bequem war, mit ihnen etwas zu machen. Sondern es ist wirklich etwas ganz Wichtiges. Dass Kinder sich überlegen, was könnte ich, was mache ich gerne, mit was will ich spielen. Also erschrecken wir da nicht und denken, oh, was müssen wir ihnen noch bieten? Das ist ganz gut, weil es nicht langweilig wird zwischen ihnen. Gott sagt im Psalm 46, 11, komm zur Besinnung, halt einmal an, halt ein, gib es auf. Siehst du den Wald noch vor lauter Bäumen? Hörst du die Vögel noch zwitschern? Hörst du mich noch, auch wenn du viel Chorus singst, auch wenn du viel Bibel lesest? Hörst du mich noch im Herz? Seid still und erkennt, werdet gewahr, wer ich bin, seht Gott hier. Ja, erwarten wir Gottes Reden, wenn wir die Bibel lesen, haben wir noch den Kanal offen. Und das braucht ein bisschen still zu werden, gell? Das braucht es, einzuhalten. Pascal Rohrbach, du hast vorhin gesehen, sich vorzustellen, Psalm 84, 11, wo der Psalmist sagt, ein Tag ist mir lieber, in deiner Nähe ist mir lieber als 10'000 irgendwo. Wir haben Pfingsten gefeiert. Vielleicht hat er noch Zeit genommen, über den Fakt nachzudenken, dass Gott mit seinem Geist, mit seinem Atem sich mit uns ging und mich verbinden will. Denk mal darüber nach. Der allmächtige Gott, der sich ging und mich mit seinem Atem, mit seinem Geist mit uns verbinden. Das sprengt fast alles, gell? Unaussprechlich. Seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns. Und da braucht es manchmal, still zu werden. Es ruhig bleiben, über das nachdenken. Andacht. Andacht ist ein gutes Wort. Andächtig werden. Daran denken. Und das braucht Zeit, das lohnt sich. So, jetzt wollen wir ins Zweite. Oh, bin ich schon zu weit. Das ist der zweite Punkt, die zweite Hälfte. Und jetzt wollen wir ja in den Psalm hineingehen. Erkennen, wer Gott ist. Also wie dargelegt, ich glaube, ich habe nicht ganz aus der Luft gegriffen. Manchmal geht es wirklich lang, bis wir still werden. Und es ist so gut, wenn wir dann mal still werden. Manchmal werden wir dazu gezwungen. Und genau so war die Situation, wo man annimmt, dass der Psalm 46 ist entstanden. Es war auch ganz schwierig. Und zwar ist Juda, das Südreich von Israel, ist unter Hochdruck gewesen. Assyrien war im Anmarsch. Und damals ist Assyrien, wenn man schon nur den Namen, das Volk gehört, dann ist es wahrscheinlich den meisten Völker gerade Angst und Bange geworden. Das war so die Weltmacht dann im 7. Jahrhundert. Und ihr seht, das hat sich da von heutigen Südtürkei rechts auf Syrien, obere, auf Babel und im Süden bis auf Ägypten. Das ist das ganze Assyrische Reich war riesig gross, wirklich die Weltmacht. Und entweder haben sie die Völker besiegt und verschleppt, so ist es am Nordreich gegangen, etwa 20 Jahre vor der jetzigen Situation, oder man hat riesenhohe Steuern gezahlt, Tribut. Und jetzt ist Sanherib selber, das ist der König geworden, er war seit ein paar Jahren König vom Assyrischen Reich, er war im Anzug. Und es heisst in der Bibel, er hat schon 46 Städte eingenommen gehabt, außerhalb von Jerusalem. Wenn du das vernimmst, oder? Oh, schon 46 Städte. Und jetzt ist er da als Stadtmauer. Das macht schon etwas. Und 200'000 Leute als Beute mitgenommen hatte. Und man hat in einer Inschrift außerhalb der Bibel Folgendes gefunden, was Sanherib geschrieben hat. Und Hiskia, der sich meinem Joch nicht unterworfen hatte, schloss ich wie einen Käfigvogel in Jerusalem ein. Und das war die Ausgangslage hier, die zu diesem Psalm geführt hat. Ich sehe hier noch vom Sanherib in Ninive, wie er hat, Das zieht sein Reichtum, wenn er einen Palast bauen oder mehrere Paläste. Das war eines von seinen Residenzen in diesem assyrischen Reich. Gut, jetzt wechseln wir vom Sanherib auf die andere Seite zum König Hiskia, 2. Chronik 32. Hiskia ist erstaunlicherweise, sage ich jetzt gerade warum, erstaunlicherweise einer der gottesfürchtigsten Könige von Juda. Erstaunlich darum, weil sein Vater ist genau das Gegenteil gsi. Bibelleser wissen das. Der Ahas, der hat so gottlos gelebt, er hat auch die kananitischen Götzenpraxis übernommen, dass er hat seine eigenen Söhne im Feuer verbrennen als Opfer. Es hat ein paar wenige Könige gegeben im Nordreich und auch er eben sogar im Südreich, wo das sogar mitgemacht hat. So Strub. Und Hiskia, sein Sohn, der das miterlebt hat, von dem er gewusst, er war ganz anderer gewesen. Er hat aufgeräumt mit dem Götzendienst. Er hat dermassen aufgeräumt, dass er sogar die eisige Schlange, nur von Mose her, von der Wüste, die ist irgendwo gestanden. Er hat die zertrümmern lassen, weil er Angst hatte, eines Tages könnten die Leute die verarbeiten. Und Hiskia hat die Absicht vom Sanherib erkannt, hat Vorkehrungen getroffen, Wasserquellen außerhalb der Stadt unzugänglich gemacht, nicht, dass das feindliche Heer von dem Nutzen ziehen kann. Er hat die Stadtmauer ausbessert, Türme erhöht, er hat Waffen gefertigt, Leute befehligt, Abwehr organisiert. Und nachher hat er zum Volk geredet. Wir hören 2. Chronik 32,7. Er hat zu ihnen geredet, seid tapfer und entschlossen, erschreckt nicht. Und habt keine Angst vor dem König von Assyrien und seinem ganzen Heer. Kommt uns irgendwie bekannt vor, so Worte, können wir häufig in der Tagesschau jetzt gerade. Auf unserer Seite steht eine Macht, die stärker ist als er. Er stützt sich auf menschliche Macht, aber mit uns ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und unsere Kriege zu führen. Die Sache aber ist noch lange nicht ausgestanden. Sanherib hat Boten ganz bewusst, ganz nach an die Stadtmauer geschickt. Und dann ist es losgegangen. Die haben Folgendes an die Stadt oder über die Stadtmauer gerufen. Worauf vertraut ihr eigentlich, dass ihr in der belagerten Stadt Jerusalems bleiben wollt? Hiskia führt euch in die Irre, wenn er euch einredet, der Herr ist unser Gott, er wird uns vor dem König von Assyrien retten. In Wirklichkeit schickt er euch in den Tod, verhungern und verdursten werdet ihr. Wisst ihr nicht, was ich und meine Vorgänger mit den Völkern in anderen Ländern getan haben? Haben ihre Götter sie etwa vor mir schützen können? Nicht einer von den vielen Göttern hat das gekonnt. Dann ist wieder die Abgesandten des Assyrerkönigs riefen diese Worte mit lauter Stimme, auf Hebräisch natürlich, den Einwohnern von Jerusalem zu, die auf der Stadtmauer standen. Sie wollten sie damit einschüchtern und ihnen Angst einjagen, um die Stadt noch leichter erobern zu können. Probieren wir uns ein bisschen hineinzuversetzen. Die waren hier auf der Stadtmauer, sie haben ja gewusst von den Assyrern, die gewussten Boten sagen eigentlich kein Blödsinn, keine Lüge. Belagerung, Kriegsgefahr ist ja für uns in den letzten Monaten auch ein bisschen anschaulicher, ein bisschen näher gekommen. Auch wenn die Ukraine nicht gerade Nachbarland ist, nicht gerade auch nicht der Stadtmauer oder auch nicht irgendwie unter Thunnache. Aber denken wir schon nur, wie bissig, wie aggressiv dass wir werden können, wenn wir so eine Bedrohung erleben, zum Beispiel wenn Angehörige oder wenn Kinder bedroht werden, eingeschüchtert werden. Und hier sind sie alle mucksmäuselstill auf der Stadtmauer gestanden, haben jedes Wort, das die da eben extra hebräisch gerufen, gelost, darüber nachdenkt, vielleicht denkt, ja, irgendwie haben sie vielleicht schon recht. Kennen wir auch Einschüchterung? Verunsicherung? Vielleicht haben wir uns erst gerade aufgerappelt durch irgendein gutes Gespräch oder etwas, das uns ist angesprungen, ein Bibelwort. Man sieht jetzt, ich habe meinen Mut. Ich habe meinen Mut, dass die Tochter oder der Sohn Della P. schafft. Oder die Tochter oder der Sohn ich selber. Kommen selber darauf und sagen, mal, es sollte gehen. Oder die Versicherung zahlt allweil doch, es gibt kein riesen Finanzloch. Oder wir haben Mut für unsere Beziehung, für unsere Ehe. Oder ich bekomme gerade erst meinen Mut, nicht meinen Mut. Ich sage, ich suche eine Stelle bei 55, aber das würde doch auch noch für einen 55-Jährigen eine Stelle geben. Oder als Eltern haben wir Mut und preisen von unseren Kindern und sagen, mit doch, das überkommt um den Boden und die Füße. Es geht besser. Es wird solider. Und er in dem Moment kommt gerade um einen Hammer, der genau das Gegenteil scheint. Da sind wir neu herausgefordert. Einschüchterung ist einer der stärksten Treiber bei den meisten Menschen. Angst bekommen. Zurück zum Hiskia. Jetzt kommt die schönste Stelle für mich. 2. Chronik 32, 20. Und Hiskia hat eine gute Unterstützung gehabt. Es heißt, aber Hiskia und der Prophet Jesaja, das war ein Zeitgenosse und ein Mitbewohner, der Sohn von Amoz, beteten deswegen zu Gott und schrien um Hilfe. Sie schrien zu Gott um Hilfe. 2. König kann man das so nachlesen, Kapitel 19. Sie haben geschrien. Hast du das auch schon gemacht? Zu Gott geschrien. Das macht etwas. Zu Gott schreien. Manchmal erfahren wir ja wirklich Gott in den grössten Schwierigkeiten, gell? Wenn wir wirklich angewiesen sind auf ihn. Das ist das Gute, wenn es schwierig wird. Der Trost vielfach kommt. Und Volk hier. Da schickte der Herr einen Engel, der im Lager des Assyrerkönigs alle Kriegsleute, Offiziere und Befehlshaber tötete, vielleicht ein Seuch oder ein Engel dadurch, 185.000 Leute, sodass der König mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehren musste. So hat Gott Bewohner von Jerusalem aus der unmöglichen Situation gerettet. Und das geschehe fast, wie sieht der Psalm 46 zusammen. Und seht im Vers 11, und wenn wir jetzt den Hintergrund haben, oder? Er hat das noch ganz anders. Seht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn für euch? Ich bin Gott. Seid still, werdet still, werdet gewahr. Denkt über mich nach. Können wir alle das Leben lang, gell? Hiskia hatte die Möglichkeiten gehabt. Nun, nebst seinen Vorkehrungen, er war ja nicht ganz untätig, Sachen zu machen. Er hätte sich verbünden mit Ägypten, wobei das ist ihm gewarnt worden. Oder er hätte in die Offensive gehen oder halt einen riesen Tribut zahlen. Aber er hat abgelassen von dem. Er ist auf Knie mit dem Jesaja zusammen und sie haben geschrien zum Herrn. Sie sind still geworden und auf der anderen Seite haben sie geschrien, sie laut geworden. Und liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Internet-Zugeschaltete, das war vor 2700 Jahren. Aber solche Gotteswunder im Grossen, im Kleinen geschehen um mich. Ihr habt sicher schon vieles von dem auch gelesen, oder? Manchmal auch in Missionsblättern. Was alles an Wundersamem geschieht, gerade in Not. Für mich ist zum Beispiel auch der Mauerfall 1989 genau aus dieser Kategorie. Das hätte niemand für möglich gehalten, dass plötzlich Ost und West praktisch ohne Blut vergießen in eine neue Situation hineinkommt. Und das macht mir auch Mut für jeden Krieg, der läuft, dass Gott jederzeit so übernatürliches Wundersames tun kann, auch gerade jetzt in der Ukraine. Still werden vor Gott und sich besinnen, ist nicht nur mehr Kunst, es ist wirklich manchmal schwierig, bis man dorthin kommt. Es ist ein riesen Lebens- und Glaubensgeheimnis mit einer riesigen Verheißung. Jesaja, der gleiche Jesaja, den wir vorhin angetroffen haben, er hat im Jesaja 30, 15 gesehen oder geschrieben. Oder da heißt es über ihn, Jesaja riet, er sagt, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Genau das Gleiche. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr sagtet, nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen. Darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden eure Verfolger hinter euch herrennen. Und Jesus sagt ganz ähnlich in Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Schon um über das nachzudenken, führt ihr jetzt gleich ein. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wo sind unsere Assyrer Gegner? Wir kennen auch solche, ganz sicher. Wir kennen auch Mauern. Und Gebrüll über die Mauer. Vielleicht hast du unmögliche Situationen, menschlich unmöglich im Moment. Und du willst gar nicht daran denken. Du musst jetzt im Moment auch nicht gerade daran denken. Aber nimm die Geschichte, nimm die Zusage in die Situation hinein. Und sag, Gott hat das erste und das letzte Wort. Er ist Gott. Er ist Gott. Wir wollen nun mal die Verse 8 bis 12 gerade miteinander lesen. Und die, die Gebung mögen, stehen wir doch auf, für auszudrücken, das soll mein Bekenntnis und meine Verheißung, das, was ich daran festhabe, sein. Das, was Klammer ist, Klammer einfach weg. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden, der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Dürft nochmal absitzen. Ich kenne die Kämpfe auch. Ihr lebt es manchmal im Sorgen. Da suche ich krampfhaft eine Lösung. Ganz menschlich. Und probiere das und das. Und endlich kommt es mir den Sinn, der Herr ist ja Gott und ich könnte mich irgendwie auch hinwenden. Du denkst jetzt, du solltest es besser wissen, du bist Pastor. Es geht mir manchmal so. Und dann bringe ich es im Gebet vor Jesus, weil ich weiß, es ist schon am besten deponiert. Und manchmal ist es wirklich, wenn ich selber denke, ich kann ja jetzt nichts ändern, auch wenn es mich beschäftigt. Also, tue ich es einfach platzieren. Es ist wirklich das Klügste, was man machen kann. Aber dann ertappe ich mich um, dass ich irgendwann es um mich aufnehme und weiter Lösungen suche selber. Und da tue ich im Bibelvers so gut wie 1. Petrus 5,6. Und das hat halt auch mit Demut zu tun, gell? Da heißt es, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und dann Vers 7, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Das ist Ausdruck von Demut. Wir sagen mit dem irgendwie, ich kann es nicht, aber du kannst es, du könntest es. Und das ist also eine verheißungsvolle Ausgangslage. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, du darfst Gott erzählen, wie groß deine Probleme sind, aber danach musst du deinen Problemen erzählen, keine Fortsetzung, wie groß Gott ist. Das ist genau die Haltung vom Stillwerden und Gott erkennen. Und ich frage mich, wie gross ist unser Gott? Wie gross ist dein Gott? Wie gross ist dein Gottesbild? Mag es das, was dich furchtbar bewegt, vielleicht im Moment, mag es das überspannen? Die Bibel sagt, das mag es längsten. Es mag es auf alle Fälle längsten. Überspann da, wo du drin bist, wo du vielleicht krampfhaft suchst, wo du leidest, wo du unter Druck bist oder wo du eingeschüchtert bist. Überspann es mit dieser Zusage. Ich bin still und ich will erkennen, Gott ist Gott. Gott ist der Allmächtig. Bern, ihr könnt vorkommen. Und wir wollen mit dem, in dem Lied, wollen wir einfach, ja, das soll uns helfen, die Zusage und auch das, was da Hiskia mit den Syrern erlebt, wirklich, das reinzuziehen in deine Gegenwart oder in deinen Alltag, in das, was du, vielleicht kommt morgen etwas, was dich bewegt, was dich herausfordert. Herr Jesus Christus, wir sind so froh, dass wir so viel Geschichte haben, dass wir so viel Zusagen haben in deinem Wort. Du kannst dann einfach spielen, einfach, gell, dazu. Dass wir so viel Zusagen haben. Und Herr, dein Wort ist lebendig und es vermag unser Herz zu überzeugen. Es vermag unser Herz zu festigen. Und ich bitte auch, dass heute Morgen, dass Frauen und Männer, junge Leute, von ganzem Herzen, mit tiefem Glauben, mit tiefem Vertrauen, können die Zusage fassen und mit der Zusage vorwärts gucken, mit der Zusage ermutigen zu sein und spüren und sogar können jubeln, jubilieren darüber, dass du weit drüber stehst, dass du weit grösser bist als das, was vielleicht da bewegt oder was Angst machen, wo in der Nacht schleichend kommen, wo vielleicht schon jahrelang im Nacken sitzt. Herr, du kannst uns überraschen, berühren und uns übernatürlich begegnen. Dass wir wachsen im Gottesbild, dass wir wachsen in Gotteserwartung, im Bewusstsein, wer du bist. Dass wir wie die Söhne Korachs können rausjubeln. Ich will still sein und erkennen, dass du Gott bist. Du bist Gott. Und du bist für mich. Du hast mich gern. Und du kämpfst für mich. Und liebe Gemeinde, und jetzt tut dich das Gottesbild unbedingt auch der Vater drin. Der Vater, Gott wird uns als Vater vorgestellt. Und welcher Vater lädt Kinder einfach zappeln? Welcher Vater lädt Kind im Dreck hocken? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht einmal bei uns menschlichen Vätern. Und wie viel klarer, wie viel deutlicher ist es, wenn der Vater dich sieht, Angst haben, wenn der Vater dich sieht, eingeschüchtert sein, dich sieht, darben und leiden. Er kommt. Er kommt dir zu Hilfe. Vater, begegne Menschen jetzt gerade. Begegne Menschen. Begegnen jungen Leuten, dass sie also ganz eine neue Lebensvision bekommen, Lebensfreude, weil sie spüren, der Vater ist mit ihnen. Sie sind an Vaterhand, an Gottes Hand. Wirk, Heiliger Geist. Fließ, Heiliger Geist. Stärk uns als Volk in Beziehung zu dir, Vater. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin.